Also mit 16 habe ich durch eine Empfehlung einen Job bekommen am Staatstheater in Kassel als Statist. Das sind die, die den Tee bringen und keinen Text haben. Und als ich das erste Mal auf eine Hinterbühne kam, also auf eine Bühne kam bei der Probe, da roch es, wie Sie auch richtig anmoderiert haben, das war diese Mischung aus Schweiß und Staub und Feuerbindemittel und manchmal auch schlechten Parfum. Und da habe ich diesen Geruch habe ich gehabt plötzlich und dachte, wow, das ist irgendetwas, hier gehöre ich hin. Und es gibt zum Beispiel vielleicht eine Perspektive, wo ich dann tatsächlich ein Heimatgefühl habe, auch in Hamburg. Und zwar, wenn ich zurückkomme mit dem Auto und fahre vom Süden kommend auf den Elbtunnel zu, dann fährt man ja durch den Hafen. Da sieht man rechts die Kölbrandbrücke und links sieht man die Hafenbecken, wo meistens diese großen Containerschiffe liegen. Wenn ich da lang fahre und gucke so auf Hamburg, was so halb rechts liegt, da habe ich immer das Gefühl, ach schön, dass du in dieser Stadt wohnen darfst. Ja, da habe ich das Gefühl, die Welt liegt mir zu Füßen. Es gibt ja die Zeit, wo du denkst, hoffentlich hast du für deine Lebenszeit genug Geld, und dann kehrt sich's irgendwann um, dass du sagst, hoffentlich hast du für dein Geld genug Lebenszeit. Und das ist mir heute eine Priorität wichtiger, die Zeit, die bleibt, so zu verbringen, dass es eine gute Zeit ist. Ja? Und ich mache mir heute über das Finanzielle dankenswerterweise keine Sorgen mehr.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Moderator, Filmproduzent und Schriftsteller Hubertus Meier-Burkhardt. Moin, moin.
Moin, moin.
Sie sind 1956 in Kassel geboren und aufgewachsen. Als Teenager haben Sie das erste Mal den Duft aus Staub, Schweiß und Feuerbindemittel auf einer Bühne gerochen und wussten, Ihr Weg führt in die Medienwelt. Sie haben die Hochschule für Fernsehen und Film in München besucht, waren einige Jahre Vorstandsmitglied bei Axel Springer und der ProSieben Sat.1 Media AG tätig und arbeiten unter anderem als Filmproduzent. Vor der Kamera sieht man Sie seit vielen Jahren als Moderator der NDR Talkshow. Sie bezeichnen sich selbst als das personifizierte Fernweh sowie als lustvoller Einzelgänger. Diese Eigenschaften haben Sie aber nicht davon abgehalten, sich mit Ihrer Frau in Hamburg-Eppendorf niederzulassen. Der Name Hubertus bedeutet der durch seinen Verstand glänzende. Wären Sie Ihrem Namen gerecht?
Nein, nicht. Nein. Ich glaube, ich bin ein intuitiver Mensch und der Verstand ist dann nachgeordnet. Aber es war übrigens biografisch alles richtig bisher.
Das passiert ist ganz ehrlich.
Ja. Wir können das Gespräch hier im Grunde beenden, weil besser kann es für mich
wo
nicht
ich
laufen.
Ein bisschen Störgefühle bekomme, ist ja Eppendorf. Ne? Also ja, es gibt ja so Stadtteile, ja, die so doch bestimmte Klischees hervorrufen. Und da ist Eppendorf ja auch unter den Top 3, würde ich sagen, mit Blankenese und vielleicht noch der Schanze. Ja. Was treibt Sie denn nach Eppendorf,
aber jetzt
beziehungsweise treibt Sie da nicht raus?
Also Hamburg ist ja meine 6. Stadt und ich habe nach Berlin, München und Düsseldorf und Kassel, ich habe nie die Diskussion über die Stadtteile so erlebt wie in Hamburg. Hier muss man permanent erklären, wo wohnt man, warum wohnt man da. Ich finde das auch ein bisschen lästig, ehrlich gestanden. Ich leite daraus nichts ab. Ich könnte genauso in Ottensen wohnen und ich muss auch nicht in Hamburg wohnen. Ich könnte auch in Graz wohnen oder in Zürich oder ich brauche eine Stadt über 1 Million. Das ist das typische Symptom eines Kindes, das in einer Mittelstadt geboren wurde, in Kassel. Ich hatte nie, leider muss ich sagen, so eine Verwurzelung mit einer Stadt danach, weil ich mich immer selber mitbringe. Also ich bin seit meiner frühen Jugend, glaube ich, das, was man so ein Zirkuskind nennt. Und ich fühle mich in Eppendorf wirklich recht wohl, aber...
Hat das auch praktische Gründe? Man kann irgendwie schnell einkaufen, Nahversorger. Nach solchen Dingen sucht man ja vielleicht seinen Wohnort aus.
Ach, ich habe ihn gar nicht so ausgesucht. Das hat sich ergeben, weil ein Freund mir sagte, da ist was frei und hast du Lust? Und dann hat mir das gefallen und ich habe auch nicht lange darüber nachgedacht. Ich weiß, dass bei jedem Abend nahezu, den ich in Hamburg, wo ich eingeladen bin, nahezu bei jedem Abend die Frage kommt, wo wohnst du? Und dann leitet daraus die Hamburgerin, der Hamburger etwas, sagen wir mal, weltanschaulich ab. Ja? Und die einen wohnen in Altona und Ottensen, das ist dann die Weltanschauung, die andere wohnen da. Ich finde das lieber Lars, wenn ich sagen darf, recht langweilig.
Okay, wir wollen die Langeweile jetzt beenden. Wir kommen in spannendere Geschichten. Wenn Sie das personifizierte Fernweh sind, gibt es denn einen besonderen Bezug noch zu einer Stadt, in der Sie vorher schon gelebt haben? Also wo Sie immer noch mal wieder gerne dran denken oder sagen, da fahre ich gerne hin?
Also eigentlich zu allen Städten, weil die Städte, in denen ich gelebt habe, Berlin, Düsseldorf und München, also mindestens immer 6 Jahre, das ist ein Zufall, das sind für mich wie Freunde, die man gemeinsam nicht einladen kann. Und ich habe zu all diesen Städten, ich bin relativ schnell in der Lage anzukommen. Ich brauche eine gute Buchhandlung, ich brauche eine gute Trattoria, wohlgemerkt kein Restaurant, eine Trattoria, also ein italienisches Gasthaus. Ich brauche einen ICE-Anschluss und ich brauche einen Flughafen. Mhm. Und wenn ich diese Kriterien erfüllt sehe, dann habe ich diese merkwürdige Begabung, relativ schnell anzukommen. Insofern auch in meinem Freundeskreis, wenn diese Städtediskussion kommt, ist München besser oder Rheinland oder Hamburg, dann denke ich im Stillen immer, du fragst doch auch nicht, welcher Freund besser ist. Also es sind Städte unterschiedlichen Charakters, unterschiedlicher Mentalität. Und ich habe mich aus unterschiedlichen Gründen in all diesen Städten mal mehr oder mal weniger, aber letztlich wohlgefühlt.
Gibt es denn etwas, was Sie so mitgenommen haben aus den Wohnstädten? Also keine Ahnung, machen Sie sich heute Abend vielleicht nochmal eine Berliner Weiße auf oder doch lieber ein Altbier aus Düsseldorf oder ähnliche Dinge, die Sie sich so bewahrt haben?
Ja, also ich würde vielleicht eher sagen, dass ich aus jeder Stadt irgendetwas vermisse. Und das ist ja auch etwas, wenn man Freunde, also wenn die Allegorie weiterhin erlaubt ist, wenn man Freunde nicht am selben Ort hat und sie selten sieht, vermisst man ja auch etwas an Freunden gelegentlich. Und das kann ich mal versuchen durchzudeklinieren. Also ich bin ein eher mediterraner Mensch und natürlich vermisse ich an München diese Nähe zu Italien, diese Möglichkeit, schnell in den Alpen zu sein, in Norditalien zu sein. Ich habe immer noch das Gefühl, und damit kommen wir zu Berlin, dass ich sowohl in München und in Berlin mich irgendwo an den Tisch ransetzen kann, ohne so, und das ist in Hamburg so ganz schnell sexuelle Nötigung. Ja, ich muss ja nur mich an einen Tisch setzen, dann denkt John, oh, was will der und so. Das fällt mir leicht in München, das fällt mir leicht im Rheinland, das fällt mir leicht in Berlin, das würde ich in Hamburg nie tun. In Berlin vermisse ich oder eigentlich deshalb wenig, weil ich bin fast jede Woche da. Es lebe der ICE, der jetzt aber über Stendal fährt und wenn es so weitergeht, fährt er, glaube ich, über Braunschweig oder über Worms, ich weiß es nicht. Es dauert immer länger, bis man da ist. Und das Rheinland, da habe ich immer eine große Beziehung. Ich habe eine große Beziehung zum Rheinland, weil man so merkt, dass die Römer da waren. Es ist eine andere, es ist einfach eine andere, ein anderes Lebensgefühl dort, wo die Römer waren. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein Kirchenmitglied, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass unter Katholiken lässt es sich besser leben, weil man dort auch besser essen kann.
Wir kommen auch zum Thema Essen, möglicherweise.
Herr Mayer, warum sagen Sie nichts?
Weil wir jetzt in unsere Schnellrubrik reinkommen. Naja, ich rede ja viel zu gerne übers Essen auf jeden Fall.
Aber Na, ich beobachte zum Beispiel, dass in katholisch geprägten Gebieten die Landgastronomie besser ist als in protestantisch geprägten Gebieten. In Städten kann man immer
gut. Ich bin mit niedersächsischen Gasthöfen auch ganz zufrieden.
Ist das so?
Tatsächlich, ja, unbedingt. Aber ich glaube, die Tendenz stimmt schon. Also es ist ja keine moderne Küche, wie man so schön sagt, sondern sehr fleischlastige Küche in Bayern. Aber ja, da gehe ich mit. Ich weiß nicht, mit dem rheinischen Sauerbraten bin ich nicht so glücklich.
Geben wir es so schnell.
Und wo katholische Kirche ist, ist ja auch Alkohol und das gehört ja irgendwie auch dazu.
Ich habe auf der Filmhochschule in München damals habe ich mit einem Inder aus Kalkutta, Matthew, der war einer meiner Kommilitonen und ich weiß noch, wie ich ihm versucht habe zu erklären, dass in bayerischen Klöstern wird Bier gebraut und Schnaps und das ist natürlich für einen Hindu schwer zu begreifen. Aber es waren amüsante Gespräche.
So, wir kommen zu den Lieblingen nun endlich. Das ist unsere Schnellfragerunde und ich möchte gerne wissen, welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg?
Hamburg, meine Perle.
Welches ist Ihre Lieblingspersönlichkeit aus Hamburg?
Schwer zu sagen. Ich finde Udo Lindenberg und ich würde noch dazu nehmen Nico Casal. Nico Casal war die Zarin im Udo Lindenberg. Reich und Nico Casal, und ich bin ein großer Duftmensch, hat 2, 3 wahnsinnig gute Parfums gemacht, sogenannte Nischendüfte. Also ich würde, wenn ich 2 Menschen nennen darf, Nico Casal, die Zarin aus dem Udo Lindenberg Kosmos. Und
die auch für seine Hüte zuständig ist.
Sie ist auch für sein Outfit zuständig das macht sie brillant.
Ja.
Die beiden würde ich nennen.
Unbedingt. Welches ist Ihr Lieblingscafé in Hamburg?
Nach reiflicher, jetzt schwierig. Ich mag diese Cafés in München, Berlin mit 4 Exemplaren Süddeutsche, 4 Exemplaren FAZ, 4 Exemplaren Die Welt, 5 Exemplaren Spiegel. In Hamburg hast du, wenn du Glück hast, ein Abendblatt. So, das, insofern habe ich so meine Annäherungsschwierigkeiten an Hamburger Cafés, aber ich würde sagen, Café Lindner in Eppendorf, schon wieder Eppendorf. Da sitzen alte Damen, die mit zittriger Hand den Kaffee trinken. Da kriegt man ein Ragoufin oder eine Königin-Pastete mit Blätterteig. Und es ist, die Zeit ist total stehen geblieben. Bei guter Qualität. Aber es ist nicht hip.
Nein, aber nein, muss es ja auch nicht immer. Welches ist denn Ihre Lieblingssehenswürdigkeit in Hamburg?
Der Dammtorbahnhof und der Hauptbahnhof. Ich finde,
der Hauptbahnhof.
Ja, aber gucken Sie sich.
Das wird spannend.
Lieber lass mal, gucken Sie sich mal mit einer gewissen Distanz, also einer inneren Distanz, den Hauptbahnhof als Gebäude an. Mhm. Der ist ein wahnsinnig interessantes Gebäude. Und das trifft den Dammtorbahnhof auch. Und ich finde es so, ich habe ja einige Dokumentationen gemacht, so zum Beispiel über den Elbtunnel. Wir haben immer eine geringe Wertschätzung für die Gebäude, die einen Nutzwert haben.
Mhm.
Ja, und so wie es dann ein Schloss ist oder eine Kirche, sagen wir, idealerweise beeindruckend. Aber so wie ein Gebäude vor allen Dingen einen Nutzwert hat, geringschätzen wir es etwas. Und ich würde unsere Hörerinnen und Hörer, würde ihnen das nahelegen, weil diese beiden, man kann auch Führungen, glaube ich, bestellen oder mal nachlesen über die Baugeschichte vom Dammtor und vom Hauptbahnhof. Die ist hochinteressant. Da übrigens, wo der Hauptbahnhof heute steht, war früher der Friedhof von St. Georg.
Oh.
Und man hat, als man damals den Hauptbahnhof baute, musste der gesamte Friedhof mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich aber nicht mehr wehren konnten, umziehen.
Ja. Heieiei, was wir hier an Wissen anhäufen, ich bin gespannt. Welches ist Ihr Lieblingswort aus Hamburg?
Lieblingswort. Moin.
Unbedingt.
Weil das habe ich mir als Hesse auch angewöhnt, dass ich zu jeder Tageszeit Moin sage. Und es hat was Unaufgeregtes, gleichwohl Herzliches und rückt einen auch nicht zu nah. Also ich finde Moin sowas, man kann es Mann wie Frau, alt ob jung, man sagt, es ist so Tache auch, ja.
Sie bezeichnen sich ja selber quasi als Zirkuskind. Haben Sie so ein Gefühl von Heimat für Kassel oder wissen Sie, dass Sie sich da unterscheiden von anderen?
Also Kassel ist eigentlich wie eine Geliebte, mit der man den Alltag nicht verbringen möchte. Ich bin da weggegangen mit 19 Jahren und ich bin jetzt deutlich älter als 19. Also insofern kann man es nicht mehr als Heimat bezeichnen. Aber warum wähle ich das etwas frivole Gleichnis der Geliebten? Man hat Sehnsucht, wenn man nicht da ist, aber so wie man da ist, möchte man wieder weg. Also ich habe so eine, Kassel ist eine hypothetische Heimat, aber ich bin jetzt 50 Jahre fast weg. Und ich glaube, ich bin in der tiefsten Seele wirklich ein, ich mein das gar nicht kokett, aber ich bin ein Weltbürger. Also ich habe, es gibt so Landschaftsformen, die mich an Hessen erinnern, wo ich mich zu Hause fühle. Ich war vor einiger Zeit in Wales und dachte, ach, irgendwie ist das wie das Mittelgebirge in Hessen und hatte so eine Heimatgefühl. Oder mir ist es auch passiert, also ich bin kein Meermensch, ja, zum großen Kummer meiner Frau. Ich bin ein Mittelgebirgs- und Bergmensch. Und überall, wo ich Pyrenäen beispielsweise, ich war vor einmal im Jahr fahre ich mit einem guten Freund durch Frankreich und wir waren vor einem Jahr, sind wir eine Woche durch die Pyrenäen gefahren. Das war wie Heimat für mich. Ich mache die Heimat an Dingen fest, die optisch mich vielleicht an die Landschaft erinnern, die ich als Kind als erstes gesehen habe. Und das war nun mal das bewaldete Mittelgebirge.
Wenn Sie auf Klassenfahrt gegangen sind oder man hat früher von Kinderverschickung gesprochen, Hatten Sie dann nie Heimweh?
Nein.
Während andere Kinder weinend im Bett lagen, haben Sie gedacht, ach, ist ja auch schön.
Ich habe alle getröstet. Also meine Mutter war, ich bin ohne Vater aufgewachsen und meine Mutter war immer traurig, wenn die Lehrerin oder der Lehrer sagte, also ihr Junge, der wollte gar nicht nach Hause. Und ich habe meine Mutter sehr geliebt und habe ihr auch sehr viel zu verdanken. Aber ich habe im Stillen immer gedacht, und die sehe ich ja früh genug wieder. Und meinte das gar nicht böse oder nicht respektierend. Nee, ich war der große Tröster in meiner Klasse für diejenigen, die am vierten Tag ihr Zuhause vermisst haben. Und ich habe mich dann auch oft zu Hause wieder gefreut. Also aber mir war sehr, sehr früh klar, so vielleicht mit 13, 14 schon, dass ich in der Welt unterwegs sein will.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Wir sind ja beide in Zeiten groß geworden, wo man sich gar nicht aktiv vorstellen konnte als junger Mensch, dass man beim Fernsehen arbeiten kann. Es gab da diese Glasscheibe davor, da waren Leute drin, die in einer fernen Welt mutmaßlich irgendwas gemacht haben, zumeist in amerikanischen Filmen, aber halt auch Leute wie Kuhlenkampf, Carell, wie auch immer. Die heutige Jugend wächst ja mit Castingshows und so weiter auf. Also ich hätte nicht mal gewusst, was ein Casting ist als Teenager. Wann kam das bei Ihnen durch, dass Sie wussten und auch dachten, da will ich hin?
Also mit 16 habe ich durch eine Empfehlung einen Job bekommen am Staatstheater in Kassel als Statist. Das sind die, die den Tee bringen und keinen Text haben. Und als ich das erste Mal auf eine Hinterbühne kam, also auf eine Bühne kam bei der Probe, da roch es, wie Sie auch richtig anmoderiert haben, das war diese Mischung aus Schweiß und Staub und Feuerbindemittel. Und manchmal auch schlechten Parfum. Und da habe ich diesen Geruch gehabt plötzlich und dachte, wow, das ist irgendetwas, hier gehöre ich hin. Und ich wollte aber nie Schauspieler werden, aber ich habe relativ früh überlegt, irgendwas mit Bühne, irgendwas mit Kamera, das wusste ich schon mit 15, 16, dass das sein wird. Und dann hatte ich einen Freund, der hatte gute Kontakte zu dem, es gab damals in Kassel war das Headquarter von Reitz. Reitz war die große Kinokette, ganz Deutschland. Und merkwürdigerweise war das Headquarter in Kassel. Und da kannte ich Leute. Und ich habe ab meinem 16. Lebensjahr, glaube ich, alle Filme gesehen, die man sich angucken konnte. Auch Retrospektiven vom bulgarischen Stummfilm. Also alles. Ja, ich habe meine Zeit im Kino verbracht. Und mir war dann klar, also ich wollte schon Fernsehproduzent werden, bevor ich überhaupt wusste, was das ist. Und was dem einen oder anderen unter den Hörerinnen und Hörern vielleicht gar nicht klar ist, ich habe ja an die 30 Spielfilme produziert.
Ja.
Und das wollte ich eigentlich immer tun und dann ist vieles passiert.
Aber wer hat eigentlich gesagt, dass Sie kein guter Schauspieler sind? Also wenn Sie schon auf der Bühne waren, gab es da keinen Drang?
Nein, ich kann auch genau erklären, warum es nicht werden wollte, weil der Schauspieler ist immer davon abhängig, dass ihn jemand fragt, würdest du gerne bei uns mitspielen? Und ich hatte ganz früh ein ganz hohes Bedürfnis, dass ich
der Bestimmer zu sein.
Der Impulsgeber.
Ja.
Vielleicht nicht der Bestimmer, aber der Gedanke, dass ich immer von einem Produzenten oder einem Theaterintendanten abhängig sein könnte, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und beim Theater war auch ein anderer Punkt, ich meine das jetzt nicht böse gegen Kassel, ich wollte auf keinen Fall wieder in einer Stadt mittlerer Größe wohnen. Und ich dachte aber, als Talent bin ich nicht ausreichend gut für eine Schauspielerkarriere in Hamburg, Berlin, München. Was ist also, bei allem Respekt, wenn du in Bielefeld hängst, ein Leben lang und gibst da den Hamlet? Und wenn du schon so denkst, dass der Lebensort wichtiger ist als die Arbeit, dann bist du auch falsch in dem Beruf. Weil der das brennend machen möchte, der sagt, ich mache jetzt 7 Jahre Bielefeld und dann wird schon irgendwas mehr passieren. Aber das war bei mir nicht so. Ich wollte diese Schnittstelle zwischen Kreativität und Kapital, die hat mich interessiert.
Es ist auch ein bisschen der Drang, also sich nicht nur festzulegen in den Wohnorten, es überall gut zu finden, auch die Fernsehtätigkeit etwas immer wieder in andere Welten einzutauchen, ja. Also sowohl Dokumentationen zu verantworten als auch Spielfilme.
Ja, einmal das, die Themen sind wahnsinnig unterhaltsam und ich bin kein Ritualmensch. Also ich werde immer wieder neu gefordert oder wurde immer wieder neu gefordert. Und dann gibt es kaum einen Beruf, lieber Lars Meyer, wo man mit so vielen unterschiedlichen Berufen zu tun hat. Man hat mit Anwälten zu tun, mit Vertriebsleuten, mit Drehbuchautoren, mit Maskenbildnern, mit Aufnahmeleitern, mit Kameraleuten, mit Regisseuren, mit Geldgebern, mit Kapitalgebern, mit Programmdirektoren. Ich wüsste keinen Beruf, den gibt es bestimmt, er fällt mir nur im Moment nicht ein, wo man mit so vielen Biografien und Talenten zu tun haben darf, wie in diesem Beruf des Fernsehproduzenten oder Filmproduzenten.
Mhm. Und trotzdem hat sie dann ja irgendwann doch wieder vor die Kamera getrieben. Ich bin ja wahrscheinlich der Einzige, den Sie getroffen haben, der eine Sendung gesehen hat, die 1994 ihre Premiere hatte, nämlich das River Café.
Ja,
ich bin ein riesen New York-Fan, das wissen Hörerinnen und Hörer. Und ich habe die erste, die zweite und auch die dritte Sendung gesehen. Mehr gab es dann leider nicht. Und dieses Unterfangen fand ich damals schon Wahnsinn, nämlich eine deutsche Talkshow an der Brooklyn Bridge zu produzieren, mit deutschen, aber auch mit internationalen Gästen. Ich habe mal nachgeschaut, Mickey Rourke war Premierengast.
Eartha Kitt war.
Ah, stimmt.
Eartha Kitt. Ja, aber jetzt muss ich sagen, was wenige wissen.
Ja.
Ich wollte das nur produzieren und hatte bereits einen Moderator, den Sie auch kennen.
Wer war's?
Tscherno Jobatai. Und Tscherno Jobatai aus Gründen, heute, wenn wir uns sehen, was nicht häufig der Fall ist, ist es immer noch der Running Gag zwischen uns beiden, dass ich sage, da du damals kurzfristig abgesagt hast, hast du mich in eine Riesenproblematik gebracht, was ich aber liebevoll meine. Nein, ich hatte Tscherno Jobatai vorgeschlagen und Georg Hofler, der damalige ProSieben-Chef, sagte, nachdem der abgesagt hatte, dann musst du es machen, denn ich hatte kurz vorher als Moderator den Grimme-Preis gewonnen. Mhm. Mit einer Geschichte, die hieß sowieso die Sonntagsshow, die in der ARD lief. Parallel immer alterniert mit Küppersbusch.
Mhm.
Und insofern hing ich da drin. Und da ich den Auftrag nicht verlieren wollte, ich wollte das gar nicht moderieren. Und ich bin einmal die Woche nach New York geflogen. Einmal die Woche. Und das gab irgendwann einen Punkt, wo ich solche, als ich war damals jung, ich hatte solche Absenzen durch das Jetlag, dass ich nicht mehr wusste, wer vor mir sitzt, obwohl ich wusste, er hat mir vor 3 Minuten seinen Namen gesagt. Ich habe sowas, das war ein irres Erlebnis. Das konnte nicht gut gehen, aber es war eine Erfahrung.
Wie sind Sie damit umgegangen oder wie gehen Sie überhaupt mit Scheitern oder solchen Rückschlägen um?
Na, damals war es ziemlich hart, weil ich war als Produzent von Filmen noch nicht etabliert. Und das war schon ein Schlag in die Magengrube, weil natürlich die uns begleitende Presse damals ging parallel in die Knie. Reinhold Beckmann mit No Sports, Roger Willemsen mit einem Projekt auf Premiere und ich. Wir gingen alle drei mehr oder minder gleichzeitig, wurden wir abgesetzt. Und wir wurden alle abgesetzt im Herbst, was ein Zufall war. Das heißt, wir kamen die schlechte Presse im Herbst und dann gab es 2 Monate später die Verlierer des Jahres. Und dreimal dürfen Sie raten, wer da wieder vorkam. Sie haben sich gerade wieder wie ein Boxer aufgestellt, haben noch ein bisschen getaumelt, dann kam der nächste Schlag. Und das war damals auch eine Zeit, wo die Presse sehr viel stärker war als heute. Soziale Netzwerke gab es in dieser Form noch nicht. Und die Häme war schon enorm. Die Häme war enorm. Und da gibt es auch 1, 2 Journalistenkollegen, denen ich das bis heute nicht vergessen habe.
Okay. Sind nicht Sie nachtragend? Oder also würden Sie denen jetzt nochmal ein Bein stellen, wenn die an Ihnen vorbeigehen? Oder wie würde das aussehen? Oder also würden Sie die Straßenseite wechseln?
Nö, aber es gibt, also man sieht sich ja gelegentlich nicht nur 2-mal, sondern 3-mal, 4-mal.
Im Medienbereich wahrscheinlich bis
und
zu 7-mal.
Ich habe in einem Fall, habe ich schon ein Rückspiel gemacht.
Okay.
Das will ich hier nicht vertiefen.
Ja. Vertiefen wollen wir die Fragen der anderen Leute.
Gerne.
Wir haben 2 Leute gefragt und haben auch welche gefunden, die eine Frage an Sie haben.
Moin, mein Name ist Agnes Tjax. Ich bin der Senator für Verkehr und Mobilitätswende der Freien Hansestadt Hamburg und ich wüsste gerne, auf was für ein Fahrrad Sie durch Hamburg flitzen.
Lieber Herr Tjax, ich fahre nicht gerne Fahrrad, wenn ich ehrlich bin. Ich bin noch nie gerne Fahrrad gefahren, aber ich benutze den HVV sehr gerne.
Das wird ihn glücklich machen.
Das wird ihn glücklich machen.
Das heißt, Sie haben auch gar keinen Fahrrad?
Doch, es steht im Keller und führt ein friedliches, faules Leben, weil ich es kaum... Manchmal so im Sommer durch die Felder, ja, das, aber in der Stadt fahre ich nicht gern Fahrrad. Gar nicht mal so sehr, weil ich Angst hätte. So, aber es ist mir lästig und dann wird's geklaut und dann wird man nass im Regen. Und ich bin kein großer Fahrrad-Fan.
Na gut, wir hören mal rein in die nächste Frage.
Moin, mein Name ist Dilla Kizikyol. Ich bin Boxweltmeisterin und ich wüsste gerne von Ihnen, welche Sportart Sie in Ihrer Jugend ausgeübt haben.
Oh, das ist eine schöne Frage. Ich bin gerudert. Ich war mal hessischer Jugendmeister im Vierer. Ich war ein großer Ruderer und ich habe wahnsinnig gerne Basketball gespielt und war auch ein ziemlich guter Basketballspieler. Und ja, das sind die beiden Sportarten, Rudern und Basketballspielen.
Also das Rudern ist ja, sage ich mal, eine sehr hanseatische Sportart.
Keineswegs.
Also, haben Sie das weitergemacht hier so auf der Alster? Ich meine, Sie sind ja in der Nähe sozusagen.
Nee, gar nicht. Also Rudern, in Hessen auf der Fulda wo haben alle Gymnasiasten gerudert.
Na klar.
Ich habe viele Regatten damals gefahren auf dem Main. Also es ist sicherlich auch, hat einen starken hanseatischen Akzent, aber es ist schon eine Sportart, die man eigentlich auf dem Starnberger See gibt es sehr, sehr gute Ruderclubs. Ne? Nee, ich habe es nicht weitergemacht. Ich habe die einzige Sportart, die ich heute wirklich noch mache, wenn man es als Sportart bezeichnen möchte, dass ich dreimal in der Woche um die Alster laufe.
Was?
Und
echt?
Ja, also nicht joggen, aber richtig verschärftes Walken, ja. Und das mache ich auch gern und ich laufe ohnehin sehr viel. Also jetzt heute zu diesem wunderbaren Termin jetzt nicht, aber normalerweise, wenn ich Zeit habe und ich nehme mir dann die Zeit, laufe ich auch zwischen Terminen eine Stunde ich bin deutlich mal nach Bergedorf gelaufen.
Okay.
Das war aber auch dann 2-3 Stunden. Da hatte ich um 15 Uhr einen Termin mit einem Drehbuchautor, der da lebt, für einen Spielfilm. Und dann habe ich gesagt, ich laufe jetzt um 11 in Eppendorf los, habe Google Maps gemacht, der kürzeste Weg, und bin dann tatsächlich bis Bergedorf gelaufen. Und das war lustig. Also solche skurrilen Dinge mache ich. Aber ich bin in keinem Club mehr oder sowas.
Sie haben ja schon gesagt, was Sie an Hamburg stört. Gibt es trotzdem etwas, was Sie sich angeeignet haben, was so hanseatisch ist?
Naja, stören ist zu viel. Dieses Festlegen auf Stadtteile, ich sehe es eher mit einem gewissen ratlosen Amüsement.
Ja, ich meine auch die fehlende Geselligkeit, mit mehreren Leuten am Tisch zu sitzen beispielsweise.
Was ich angenommen habe, ist diese, sagen wir, ich betrachte Hamburg als eine sehr liberale Stadt. Es ist eine Hafenstadt und Hafenstädte, glaube ich, ob jetzt Genua oder Boston oder Marseille, sind immer, sagen wir mal, sehr offen und sehr tolerant und sehr liberal. Aber es ist eine, das weiß ich zu schätzen, ja, das kann ich nicht anders sagen. Und es gibt zum Beispiel vielleicht eine Perspektive, wo ich dann tatsächlich ein Heimatgefühl habe, auch in Hamburg. Und zwar, wenn ich zurückkomme mit dem Auto und fahre vom Süden kommend auf den Elbtunnel zu, dann fährt man ja durch den Hafen. Da sieht man rechts die Kölbrandbrücke und links sieht man die Hafenbecken, wo meistens diese großen Containerschiffe liegen. Wenn ich da lang fahre und gucke so auf Hamburg, was so halb rechts liegt, da habe ich immer das Gefühl, ach schön, dass du in dieser Stadt wohnen darfst. Ja, da habe ich das Gefühl, die Welt liegt mir zu Füßen. Aber ich bin leider niemand, ich adaptiere schnell in einer neuen Stadt, aber ich bleibe auch immer in einer liebevollen Distanz. Und das war bei den anderen Städten, in denen ich vorher war, aber genauso.
Sie sind ja schon Ende der 70er Jahre das erste Mal nach Hamburg gekommen,
genau.
Waren am Thalia Theater. Was haben Sie da noch so in Erinnerung? Die Arbeit am Theater, ist das eher romantisch verklärt?
Nee.
Oder ich sag mal, Theater in den 70er, 80ern war ja in der Nachbetrachtung schon auch sexistisch und wirklich übergriffig zum Teil, was man da so zumindest in der Nachbetrachtung mitbekommen hat. Haben Sie solche Sachen mitbekommen?
Vielleicht war ich zu naiv. Also ich muss sagen, das war eine irre Chance für mich. Ich habe mich da beworben. Ich habe mich bei Ivan Nagel im Schauspielhaus, der war dort Intendant, beworben. Bei Boy Gobert im Thalia Theater, der war dort. Und weil ich einfach Jobs brauchte. Also ich habe hier Geschichte und Philosophie studiert und wollte weiter irgendwie in dieses Unterhaltungsgeschäft. Und Geschichte zu studieren in Hamburg damals war kein Vergnügen. Warum? Weil im sogenannten Philosophenturm war ich umgeben von anderen Studentinnen und Studenten, die auch alle Geschichte studierten. Und davon waren 90% Lehramtsanwärter. die alle in Itzehoe, Bargteheide, Lüneburg oder Uelzen wohnten. Und was machten die am Freitagnachmittag? Sie fuhren nach Hause. Und ich war wirklich das erste Mal, ich war ja vorher schon in Berlin als Student, irgendwie fühlte ich mich ein bisschen einsam, weil die gingen alle weg. Und ich dachte, die einzige Möglichkeit, du musst wieder anknüpfen an diesen alten Plan. Und dann bekam ich einen Termin bei dem damals wirklich sehr, sehr berühmten Professor Boy Gobert. Der ein oder andere mag ihn noch kennen, weil er in den späten Fassbinder-Filmen Hauptrollen gespielt hat. Und ich war der Regieassistent. Dann später bin ich mit Boy Gobert nach Berlin gegangen. Aber ich habe da große Schauspieler kennengelernt und Schauspielerinnen. Ich habe heute noch einen sehr freundschaftlichen Draht mit Nicole Heesters. Die war damals dort der gefeierte Star. Ich habe das, was Sie mit Sexismus meinen, nicht erlebt. Ich bin aber nicht sicher, ob ich das Sensorium hatte. Weil ich war einfach froh, in der Welt zu sein. Und hatte damals eine ganz tolle Freundin, Mona Seefried, die auch Schauspielerin war. Und ich habe damals darüber nicht nachgedacht, weil ich war so berauscht von dieser Welt, da arbeiten zu dürfen. Ich war schockverliebt in Mona Seefried und war unheimlich froh, mit Boy Gobert nach Berlin gehen zu dürfen als sein persönlicher Assistent. Das war damals ein wirkliches, also ein Renommee. Da hattest du schon mal einen Pfund in der Hand, als kleiner Junge aus Kassel kommt. Und das hat mir wahnsinnig geholfen dann bei der Bewerbung auf der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Weil da kommt der vorher Assi war bei Gobert. Wow, da nahmen die alle schon mal ein bisschen Haltung an. Ja? Mhm. Also ich hatte da tatsächlich, also im Bergbau würde man sagen, so eine Goldader getroffen. Mhm. Aber ich habe auch geackert wie ein Schwein. Also ich habe immer ein schwieriges Verhältnis zu Ferien und Urlaub gehabt. Und wenn die ganzen Kommilitonen sagten, ich mache jetzt Ferien, habe ich gesagt, super, viel Spaß. Ich ackere. Mhm. Und das mit unheimlich Vergnügen. Und noch heute findet es meine Frau recht verdrießlich, dass ich mich mit Müßiggang, Urlaub und Ferien nur schwer anfreunden kann. Weil nach dem fünften Tag kenne ich jede Kirche, jeden Baum, jede Trattoria und denke, Schatz, was machen wir hier? Komm, lass uns mal weiterfahren. Also wenn die ganzen Menschen immer sich an den Strand von Fuerteventura legen, dann denke ich immer, gut, dass ich nicht mit muss. Mhm.
Wie haben Sie sich denn hier in Hamburg so wohl gefühlt? Sie sagen ja, der kleine Junge aus Kassel, so komme ich mir ja gerade auch immer noch vor. Also ich komme nicht aus Kassel, aber aus Niedersachsen. Und vor allen Dingen, wie hat sich Hamburg verändert?
Ach, toll. Ich meine, als ich das erste Mal hierher kam, gab es keine Außengastronomie. Damit fängt es mal an. Das gibt's heute all over. Dann ist Hamburg natürlich nicht nur mehr multikultureller geworden, was es damals so gut eigentlich gar nicht war, sondern es sind einfach sehr viele Menschen auch aus anderen Teilen Deutschlands hier. Also ich habe zwei Freunde, die kommen aus München, die leben seit langer Zeit hier. Ich habe einen Freund, der kommt aus Köln, der lange hier lebt. Der fährt zwar immer zum Karneval nach Hause, weil dann muss er nach. Aber es gibt schon einfach eine größere Durchmischung. Es gibt mehr Außengastronomie und ich würde sagen, Hamburg ist heiterer geworden. Ja, es ist nicht das hanseatische Bollwerk, was es damals war, mit viel Siegelring und Einstecktuch. Und boah, es war schon sehr. Man darf natürlich nicht vergessen, wenn man die Städte vergleicht, in denen ich war. Wenn man zum Beispiel München nimmt. München ist eine katholisch geprägte Residenzstadt. Und Hamburg ist eine protestantisch geprägte Kaufmannsstadt. Das hat natürlich in der DNA Folgen. Und das hat auch Folgen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Und nein, Hamburg ist lebenswerter geworden, das finde ich schon.
Wenn Ihnen Arbeit immer wichtig war, schon als Student, welche Bedeutung hatte Geld? Weil es wirkt ja ein bisschen so, als wenn Sie vor allen Dingen gearbeitet haben aus Überzeugung.
Ja, Geld hatte eine große Bedeutung. Und zwar deshalb, weil ich zu Hause kein Geld hatte. Und meine Mutter hat versucht, so gut es geht, mir ein wirklich schönes Zuhause zu machen als Kind. Aber sie hat in einem Altersheim gearbeitet und das ist noch heute so, Altersheime bezahlen nicht sonderlich gut. Und ich hatte nicht das Bedürfnis, reich zu werden. Das war nie mein Gedanke. Also ich habe bis heute überhaupt kein Gefühl für Statussymbole oder so. Aber ich wollte finanziell unabhängig werden. Ich wollte über Geld nicht mehr nachdenken müssen. Und das, gebe ich zu, war schon eine Triebfeder, aus einer bestimmten finanziellen Enge rauszukommen. Ja, das war auf jeden Fall etwas, was mich immer wieder erinnert hat, da willst du nicht zurück. Und es war aber, ich sag's versöhnlich, es war für mich eine der größten schönsten Momente, dass ich meine Mutter, die ein finanziell karges Leben geführt hat, da ich relativ früh relativ gut verdient habe, habe ich meine Mutter nach Paris eingeladen und nach Venedig und nach London und nach Brüssel und habe ihr das gezeigt. Und sie ist ihr Leben das erste Mal geflogen. Da war sie aber schon Ende 50, ja, und konnte sich freuen wie ein Kind, ja, dass eben ihr Sohn das ihr ermöglicht und dass sie das sehen darf. Und das waren dann auch sehr schöne Momente, wo ich sehr froh bin, das gemacht zu haben.
Wenn Sie sagen, Sie wollten den Moment irgendwann möglicherweise auch sehr schnell erreichen, wo Geld nicht mehr die Rolle spielte, ja, weil Sie es nicht hatten. Wann hat sich das eingestellt, dieses Gefühl der Sicherheit? Oder hat man eigentlich auch im Alter immer noch so eine Angst? Weil das gibt's ja auch bei vielen, die immer wieder vielleicht schon Millionäre sind und trotzdem Angst haben, zu viel Geld zu verlieren.
Das habe ich nicht mehr. Also es gibt ja die Zeit, wo du denkst, hoffentlich hast du für deine Lebenszeit genug Geld, und dann kehrt sich's irgendwann um, dass du sagst, hoffentlich hast du für dein Geld genug Lebenszeit. Und das ist mir heute eine Priorität wichtiger, die Zeit, die bleibt, so zu verbringen, dass es eine gute Zeit ist. Ja? Und ich mache mir heute über das Finanzielle dankenswerterweise keine Sorgen mehr.
Gucken also nicht auf die rechte Seite der Speisekarte, wenn Sie essen gehen.
Ja, Sie spielen an auf eine Geschichte. Meine Großmutter war die einzige in der Familie, die ein bisschen Geld hatte. Und die war sehr großzügig. Meine Großmutter hasste nicht so sehr wie Selbstmitleid und Geiz. Mhm. Und meine Großmutter sagte immer, wenn sie uns ins Gasthaus einlud, Kinder, guckt nicht auf die Preise. Was ich natürlich trotzdem gemacht habe. Und damals waren die teuersten Gerichte in den Gasthäusern meiner Kindheit standen ganz unten und die günstigsten ganz oben. Und ich habe natürlich immer aus Liebe zu meiner Großmutter
ganz
ich,
oben,
ich oben bestellt. Ja, Wiener Würstchen mit Senf oder so.
Wie gerne fluchen Sie eigentlich?
Gar nicht.
Ich bin kein. Das Wort Scheiße, kommt das in Ihrem Leben häufiger vor?
Ja.
Genau, weil also einen Buchtitel so zu nennen, dachte ich, Sie hätten vielleicht auch die Neigung, immer mal wieder zu fluchen.
Das hat Ildikó von Kürti einen Brachialseufzer genannt. Und das war es auch, weil ich habe irgendwann mal, weil ich eben sehr am Leben hänge und manchmal mich frage, warum die Menschen so fahrlässig mit ihrer Lebenszeit umgehen, aus meiner Sicht, habe ich irgendwann mal, als ich das Buch schrieb, gesagt zu Hause, Mensch, diese ganze Scheiße mit der Zeit, dass wir uns immer wieder. Und meine Frau, die selber eine sehr erfolgreiche Autorin ist, sagte, Schatz, das ist ein Buchtitel. Ich sage, komm, kannst du nicht als Buchtitel machen. Also haben wir es als Arbeitstitel gemacht. Und ich habe 2 Jahre an dem Buch gearbeitet. Und dann hat der Verlag gesagt, komm, das machen wir so. Und alle um mich rum, übrigens bei aller Liebe auch Ildikó, haben gesagt, das kannst du nicht so nennen, weil das wird kein Erfolg. Wenn so ein Fäkalwort im Titel wird kein Erfolg. Ja. Aber es war lange, lange, lange ein Spiegel-Bestseller. Insofern danke an meinen Verlag und auch danke an meine Frau.
Es geht ja um die Umtriebigkeit des Lebens, ja, die Zeit auch richtig einzuteilen oder zu nutzen. Wo haben Sie denn das Gefühl, was verpasst zu haben?
Gar nicht. Ich habe nichts, also alle, ich habe das sehr früh, sagen wir mal so, ich habe 2 Freunde sehr früh verloren. Der eine durch Schilddrüsenkrebs und der andere durch einen Motorradunfall. Und ich wurde sehr früh mit der Endlichkeit des Lebens sehr unsanft konfrontiert, zu einem Zeitpunkt, wo man das eigentlich noch nicht erlebt als junger Mensch. Ja, und die Lehre, die ich daraus gezogen habe, auch in Respekt vor den beiden verstorbenen Freunden, das ist alles sehr fragil. Ja, wir sitzen hier zu viert in einem Raum. Wir wissen tatsächlich nicht, was morgen ist. Man kann einen Befund haben, man kann nicht aufpassen, wenn man über die Straße geht. Es ist sehr, ich kümmere mich ja sehr um Sterbehospize. Also ich lese immer 4-mal im Jahr für die Finanzierung von Hospizen in Deutschland. Und was ist die größte Erkenntnis, wenn Sie ein Hospiz besuchen? Es sind nicht immer nur eine bestimmte Zielgruppe, die dort liegt. Es sind Menschen, lieber Lars Meyer, wie Sie und ich.
Und noch viel jünger.
Und noch viel jünger. Und ob Mann, ob Frau, ob arm, ob reich. Es ist, irgendwann liegst du da. Und deswegen habe ich immer schon diesen Gedanken gehabt, heute ist eigentlich der schönste Tag meines Lebens. So, und meine Großmutter, mein neues Buch, was im März kommt, wird über meine Großmutter gehen. Und meine Großmutter war, sagen wir mal, eine Freundin des alkoholischen Getränks. Ich glaube, damit tritt man ihr nicht so nah. Und ihr Trinkspruch war relativ banal, nämlich: Kinder, lasst uns anstoßen, wir wissen ja nicht, was morgen ist. Und ich habe dann immer mit 17 gedacht, ja, was soll denn morgen sein? Also ist auch so. Und dann kriegt natürlich dieser relativ banale Trinkspruch mit dem Älterwerden eine Bedeutung. Und da ich davon überzeugt bin, dass ich nicht weiß, was morgen ist und dass morgen das Gute wie das Schlechte sein kann, bin ich jetzt hier, also ich habe komischerweise eine sehr intensives Verhältnis zu meinem Leben.
Sollte man haben. Das ist ein schöner Zustand, finde ich.
Ja, und eigentlich alternativlos.
Ja. Alternativlos sind auch die Fakten, die jetzt kommen über Hamburg, zu denen sich jeweils immer eine persönliche Frage anschließt. Beispielsweise der Markenname des bekannten Klebefilms Tesa, der zur in Hamburg ansässigen Beiersdorf AG gehört, wurde 1906 von der Sekretärin Elsa Thesma entwickelt und setzt sich aus zwei Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens sowie den zwei Endbuchstaben ihres Vornamens zusammen. Bei welchen Fernsehsendungen bleiben Sie regelmäßig kleben?
Bei politischen Talkshows. Ob das Sandra Maischberger ist, ob das die Illner ist, ob das Markus Lanz ist. Ich bin ein Polit-Talkshow-Junkie.
In Hamburg gibt es rund 200 öffentliche Toiletten. Wovor ekeln Sie sich so richtig?
Schlangen. Ich habe gestern Abend auf Phoenix eine wahnsinnig gut gemachte Dokumentation gesehen über die südlichen japanischen Inseln. Und da gibt es Seeschlangen. Und ich habe, meine Frau ist aufgefallen, dass ich sofort die Füße hochgezogen habe auf dem Sessel, auf dem ich stand. So als ob bei uns zu Hause eine Schlange. Also Schlangen und vor allen Dingen Seeschlangen. Ja, nein.
Fehlen diese Regionen bei Ihnen dann quasi auf der Reisekarte?
Nein. Also wir haben im Gegenteil, wir haben gestern gesagt, ich kenne Japan
leider. Unbedingt mal zu den Schlangen.
Vielleicht nicht, aber ich kenne leider Japan nicht. Und ich finde die japanische Kunst und die japanische Küche und auch die japanische Höflichkeit. Ich habe ja in Düsseldorf, das ist ja so eine japanische Kolonie, und ich habe bei den Japanern immer ihr Taktgefühl und ihre Höflichkeit unglaublich bewundert. Also ich habe eine große Sehnsucht, mir mal ausführlich Japan anzugucken. Trotz der Seeschlangen.
Na, dann mal los.
Ja.
In Hamburg gab es 2024 so viel Regen wie seit mehr als 100 Jahren nicht. An der Wetterstation Fuhlsbüttel wurden insgesamt 1050 Millimeter Niederschlag gemessen. Was verdirbt Ihnen die Laune?
Ich fand das übrigens super, dass es so geregnet hat. Weil ich immer mal gesagt habe, wir haben kein Trinkwasserproblem. Und es gibt viele Regionen, die Trinkwasserprobleme haben. Und es gibt auch keine Waldbrände. Und ich, der ein Waldmensch bin, hasse diese Bilder, wenn in Griechenland, Mallorca, Spanien, Portugal, wenn da Wälder brennen. Weil ich denke dann immer an das Holz, an die Tiere, auch an den ökologischen Aspekt. Also ich finde diesen vielen Regen gar nicht schlecht. Zumal ich auch gelesen habe, dass wir das erste Mal wieder das Grundwasserlevel hier in Hamburg und rund um Hamburg haben, was wir lange, lange nicht mehr hatten. Ich habe viel mehr, weil Sie sagen, was verdirbt mir die Laune, wenn es einfach nur grau ist. Also ich finde Regen super, ich finde Schnee super, ich finde Sonne super, aber einfach dieses vollkommen, eigentlich meine Augen beleidigende Grau, wo du bis 22:30 denkst du, jetzt ist es hell, und um 2:30 macht man im Büro oder zu Hause schon wieder das erste Licht an, weil es wird schon wieder dunkel. Das ist etwas, was mir wirklich die Laune verdirbt, aber nicht der Regen.
Was Ihre Laune wiederum aufhält, ist ja der Wald. Das haben Sie ja gerade angesprochen. Ist das so eine Reminiszenz an Kassel und Umgebung? Und wo finden Sie einen schönen Wald hier in Hamburg?
Hamburg-Harburg. Also ich fange hinten an. Ich bin gerne in den Harburger Bergen, weil sie mich tatsächlich ein bisschen an Hessen erinnern. Und ich laufe da auch gerne durch. Ich habe da so bestimmte Wege, die ich wahnsinnig gerne gehe. Da bin ich wirklich gerne. Und es gibt dieses Kiekeberg-Museum in den Harburger Bergen. Und die haben, was ein sehr sehenswertes Museum übrigens ist. Und auf dem Kiekeberg-Museum ist auch ein altes Gasthaus. Und das kann ich jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer wärmstens empfehlen. Ja, und der Wald ist, ich glaube, ich bin wirklich buchstäblich ganz nah am Wald groß geworden. Und der war so ein Schutz. Also ich habe den Wald immer als etwas empfunden, was mich beschützt.
Ich bin auch schon als Kind, ja. Weil als Kind habe ich immer Angst gehabt im Wald.
Ich nie. Also ich muss ist jetzt keine, ich gebe jetzt nicht an, ja, ich habe es einfach nicht gehabt, sondern im Gegenteil, ich musste immer von der Straßenbahn-Endhaltestelle zu der Wohnung meiner Mutter, gab es zwei Möglichkeiten, man konnte eine Straße am Wald gehen, aber dann musste man so einen kleinen Umweg gehen und man konnte durch den Wald gehen und das war eine Abkürzung. Und meine Mutter sagte immer, nimm doch den Umweg, ja, weil sie auch dachte, da ist aber nie was passiert. Aber ich bin immer durch den Wald gegangen und es ist auch nie was passiert. Ich habe da nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Und wenn es so knistert und knackt und ein Uhu ruft, habe ich das, vielleicht wäre ich ein guter Förster geworden. Das wird jetzt, ist aber zu spät.
Na, das kann man auch im Alter noch.
Ja, aber mir bezahlt ja keiner die Umschulung mehr. Das ist ja ein Investment. Das ist ja ein Investment, was keiner mehr macht. Aber nee, vielleicht ist das so, bin ich ein deutscher Romantiker. So. Caspar David Friedrich. So. Das kann sein, dass ich. Nee, Märchen meiner Kindheit, ich meine, in Hanau und in Kassel haben die Gebrüder Grimm gelebt. Und natürlich haben in den Märchen der Gebrüder Grimm hat der Wald immer eine ganz große Rolle gespielt. Und ich fand das immer sehr mystisch und spannend und ich habe es geliebt.
Sie sollen ein fast erotisches Verhältnis haben zum Alleinsein. Also wenn ich mir das so vorstelle, durch den Wald, Harburger Berge, um die Alster läuft man wahrscheinlich dann auch eher alleine. Auf der anderen Seite sind Sie wahnsinnig populär, die Leute erkennen Sie wieder. Werden Sie da manchmal so rausgerissen, wenn Sie dann Richtung Bergedorf gehen und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ich habe Sie doch gestern im Fernsehen gesehen?
Wenn man das als störend empfinden würde, dann sollte man das nicht machen, was ich mache und Wirtschaftsprüfer in Iserlohn werden. Ich weiß es nicht. Also das ist nicht das, das wäre ja albern, wenn ich das störend empfinden würde. Aber ich habe immer.
Ich meine auch gar nicht störend, aber dass man ja so in Ihrem Alleinsein so rausgerissen
wird. Also ich bin ja nicht, wenn ich unterwegs bin, weiß ich,
es könnte jederzeit passieren.
Ja, und dann weißt du natürlich, wenn du in ein Restaurant gehst und bohrst in der Nase, wird jemand seinem Begleitung sagen, guck mal, der bohrt in der Nase. Also das beachte ich schon ein bisschen drauf. Aber ich habe zu Ländern eine ganz große Beziehung. Ich war vor einem Jahr mit meiner Frau zum wiederholten Mal auf Island. Oder ich bin alleine früher sehr viel nach Irland gefahren. Ich kann gut allein sein. Der Lagerfeld, Karl Lagerfeld, hat mal bei uns in der Talkshow gesagt, lange her, die Definition von Paradies für ihn ist, an einem Freitagabend zu wissen, dass er erst Montagmorgen wieder den nächsten Termin hat und dann trifft er keine Verabredung, geht in seinen Buchladen, kauft 5 Bücher und schließt sich zu Hause ein und taucht erst Montagmorgen wieder auf. Und diese Wochenenden bei mir sind rar gesät, aber wenn ich so ein Wochenende völlig für mich bin, bei aller Liebe zu meiner Frau, völlig für mich bin, das kann ich unglaublich genießen. Und ich langweile mich mit mir null. Also das ist eine, wahrscheinlich liegt es an meiner Kindheit, wo meine Mutter eben alleinerziehend und ich kam nach Hause aus der Schule und da war niemand. Ja. Und ich wurde immer sehr bedauert, dass der Junge kommt nach Hause mit 13, 14 und der arme Kerl. Und das habe ich natürlich auch ein bisschen bedient, ja, dass ich auch bedauert werde. Das hat sich auch teilweise finanziell gelohnt, weil dann immer irgendeine Tante kam, die sagte, hier hast du ein 5-Mark-Stück oder so. Aber in Wahrheit fand ich es cool. In Wahrheit fand ich es herrlich, dass ich nicht zu Hause erzählen musste, wie war es in der Schule, weil es war meistens sowieso problematisch. Und dann habe ich mir eine Tiefkühlpizza reingedonnert in den Ofen. Und meine Mutter sagte mir, dann koch dir doch wenigstens mal was Frisches. Und ich habe so gesagt, das mache ich, Mami, ich koche was Frisches. Und dann war die nächste Pizza drin. Nein, also ich habe diese. Es ist einfach eine Charaktereigenschaft, die ich nicht erworben habe. Die ist mir so in die Wiege gelegt worden.
Wie viel Kindsein haben Sie sich denn bewahrt?
Viel. Also Albernheit auch. Ich bin gern albern. Und ich habe, also was haben alle meine 4, 5, 6 engsten Freunde, die alte Freunde sind oder sehr enge Freunde, was haben die alle? Sonst sind sie charakterlich unterschiedlich, naturgemäß. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, mit einem Menschen befreundet zu sein oder mit einer Frau verheiratet zu sein, mit der man nicht albern sein kann. Das ist mir völlig also ich bin, ja, also bin schon sehr gern auch, ich mache gern Quatsch.
Ich frage das, weil es die Geschichte gibt, dass sie, wenn sie so durch den Wald streifen, gerne Steine aufheben und sie dann an anderer Stelle wieder fallen lassen, in der Gewissheit, dass später Archäologen völlig verwirrt sein werden, weil möglicherweise die Steinart nicht in diese Region passt.
Das ist, ich darf Sie liebevoll korrigieren. Das ist jetzt keine Frage der Albernheit, sondern das ist die von mir erfundene Landscape Art. Also die Landscape Art, Landschaftskunst, ja, die gibt's aber eigentlich nicht. Die sieht so aus, dass ich seit 30 Jahren, fragen Sie mich nicht warum, Steine auf der ganzen Welt sammle oder Freunde, die aus Mogadischu zurückkommen oder Lappland, bringen Stein mit. Die lagere ich zwischen in Hamburg. Und wenn ich das nächste Mal in meiner Geburtsstadt Kassel bin, dann, wenn man, der eine oder andere mag es kennen, da ist oben der Herkules, das ist so ein barockes Oktogon, und rechts und links ist Wald. Und da liegen verstreut ungefähr an die mittlerweile 400 Steine aus aller Welt. Teilweise sind sie kleiner als der Fingernagel. Und selbst wenn Sie mir jetzt sagen würden, ich gebe Ihnen jetzt 5 Millionen, Meyer Burkhardt, für einen guten Zweck, wenn Sie die alle wiederfinden. Ich sage, ich kann es nicht, weil ich weiß selber nicht, wo sie liegen. Die liegen in einem riesen Waldstück verteilt. Und das finde ich, also das sichert mir, insofern ist es weder weniger Albernheit, sondern es ist eigentlich im Sinne von Joseph Beuys Dokumenta Stadt Kassel, ist es sozusagen ein aktives Kunstwerk, das keiner kennt. Was aber mich und meine Enkel und Kindeskinder überdauern wird, weil diese Steine, die Millionen Jahre irgendwo auf der Welt gelegen haben, neulich übrigens aus Neuseeland Steine da gelassen, die werden ewig da liegen. Weil keiner wird sich die Mühe machen, die zu finden. Und das finde ich eine irgendwie faszinierende Idee der Unsterblichkeit.
Ist Barbara Schöneberger im Bereich Albernheit das perfekte Puzzleteil, was so fehlte Ihnen in der beruflichen Arbeit?
Ja, die hat alles. Also die Barbara ist einer der feinsten Menschen und Charaktere, die ich je getroffen habe, würde ich sagen. Sie hat eine große Tiefe, sie hat einen wahnsinnigen Humor. Sie ist eine, was ich komischerweise bei Frauen selten feststelle, eine extrem gute Witzeerzählerin. Die guten Witzeerzähler in meinem Freundeskreis sind leider Gottes Männer. Und ich höre ganz viel von Frauen, ich merke mir das nicht, ich bin kein Witzeerzähler. Ich kann es mir nicht erklären. Hier ist Barbara anders und ich möchte es vornehm umschreiben. Gelegentlich haben diese Witze auch vornehm umschrieben, eine gewisse frivole Dimension. Und alles Weitere würde ich ab jetzt verschweigen.
Unbedingt.
Aber die ist super. Die ist.
Sie haben ja vorhin erwähnt, dass Sie Rituale eigentlich nicht mögen. Alle 14 Tage sitzen Sie freitags im Wohnzimmer, in deutschen Wohnzimmern und sprechen mit unterschiedlichen Leuten. Ist das am Ende dann doch liebgewonnenes Ritual? Gibt es an diesem Tag Abläufe, die Sie einhalten oder gehen Sie mal zu Fuß zum Studio, mal mit dem Taxi, mal mit dem Bus?
Barbara und ich haben ein Ritual, aber das würde Unglück bringen, das zu erzählen.
Ja,
wir haben
klar.
Ein Ritual, was aber ganz banal ist, wenn man es erzählen würde, aber wir haben eins. Und das ist auch, ja, gebe ich, also die NDR Talkshow machen zu dürfen, die haben ja schon vor mir ganz tolle Männer und Frauen moderiert. Und die werden eines Tages nach mir auch wieder ganz tolle Männer und Frauen weiterhin moderieren. Wir sind da sozusagen im Dienste eines Formats und das betrachte ich als großes Privileg, das machen zu dürfen, alle 2 Wochen. Aber es verlangt auch eine gewisse Disziplin. Na klar, weil sie eine Woche vorher kommen die Dossiers, also sie fangen die letzte Sendung jetzt vor der Sommerpause haben wir gerade, vom Jahreswechsel haben wir gerade hinter uns gebracht. Aber sie sind natürlich latent immer in der Woche vorher schon zu Hause, im Zug, im Flugzeug, wo auch immer, fangen sie an, Dossiers zu lesen. Jedes Dossier hat 10, 12 Seiten und sich Fragen zu überlegen. Also das ist auch eine Arbeit, aber eine Arbeit, die für mich großes Vergnügen bedeutet.
Wie sehr hält man sich denn an diese Dossiers? Ist das eher eine Inspiration oder weil Sie möglicherweise auch sagen, habe ich schon im River Café interviewt, kenne ich, weiß ich, was ich fragen soll?
Also auf das, was wir uns dann bei der Redaktionskonferenz vereinbaren, halten wir uns schon. Warum? Es gibt 2 ganz einfache Gründe. Der eine Grund ist, Barbara und ich, wenn man die Sendung sich angucken, fallen uns ganz selten ins Wort. Das heißt, ich weiß, an welchem Teil des Gespräches sie nicht gestört werden will Und ab einer bestimmten Frage hole ich jemand anders mit rein. Aber sie weiß dann, wenn die Frage kommt von ihr, wird meine nächste Frage sein, dass ich einen anderen Gast zu dem Thema reinhole. Sie müssen das vorher vereinbaren. Und der andere Grund ist sehr technisch. Wir haben meist 7 bis 8 Gäste und haben 2 Moderatoren, sind 10. Aber wir haben nur 5 Kameras. Also Sie müssen auch den Kameraleuten vorher ein Gefühl geben, wer den Hauptakzent des Gespräches führt, wer dann mal reingeholt wird. Also das ist auch eine Regieabsprache. Das heißt, sonst würde man ja jemanden reinholen und die Kamera würde plötzlich im Studio rumrühren und gucken, wer ist denn das jetzt und warum sagt der was? Ja, also Sie müssen sich eine bestimmte, ich würde mal sagen, an 80% der Stallregie halten. Sie können ja vorher sagen, wenn Ihnen was nicht gefällt, aber wenn einmal der Haken hinter ist, machen wir es so. Und Sie haben, je nachdem wie so eine Dynamik läuft, sicherlich 20% Spielraum, was zu verändern.
Wenn man dem Theater so sehr verbunden ist, wie Sie es sind, wie sehr können Sie denn entspannen im Theater? Oder ist es auch immer so, dass Sie sagen, oh, das hätte ich aber anders gemacht?
Nein, gar nicht. Ich gehe wahnsinnig viel, sei es alleine oder mit meiner Frau abends weg. Ja. Und wir waren, ich kann Ihnen das Beispiel sagen, wir waren jetzt innerhalb von 10 Tagen, waren wir, was ich jedem empfehlen kann, wir waren im Hansa-Theater am Steindamm, Varieté, herrlich. Also ich kann nur jedem sagen, geht ins Hansa-Theater. Das ist eine Hamburgensie, die ist wirklich unterhaltsam und dabei gibt's tolles Essen. Danach waren wir in der Premiere von Michael Jackson und danach waren wir in der ersten Ballettchoreografie des Nachfolgers von John Neumeier,
Dennis Wolpe.
Burning Down oder hieß das, glaube ich. Das Ballett, also wir haben Kabarett, Michael Jackson, Musical und hochklassige Oper innerhalb von 10 Tagen gesehen. Und das ist für mich eine Form von totaler Entspannung, weil ich beurteile einen Theaterabend nicht und auch einen Film nicht zwingend danach, ob es mir gefällt, sondern ich beurteile es danach, ob ich es interessant finde. Bringt es mich irgendwie weiter? Gehe ich mit einer Fragestellung raus, die ich spannend finde? Oder ab einem bestimmten Alter jetzt, deswegen mache ich auch die Talkshow gerne, ich bin gerne mit jüngeren Leuten zusammen oder ich sehe junge Kunst gerne. Also zum Beispiel, das war sehr jung, dieser Ballettabend, weil ich sage, okay, so kriege ich Anregungen aus der Generation, die mir folgt. Ich finde nicht so langweilig, jetzt in meinem Alter jungen Leuten zu erzählen, wie es geht. Das finde ich, das was ist ein No-Go. Aber ich finde es viel spannender, von Jüngeren zu lernen, wie sie es machen. Ob mir das wiederum immer gefällt, ist ja auch völlig unerheblich. Aber es inspiriert mich. Es ist so wie Sauerstoff fürs Gehirn.
Wir könnten noch lange reden, aber wir müssen ins Leben zurück und wir haben unseren Hörerinnen und Hörern schon mal eine schöne Stunde präsentiert. Vielen Dank bis hierhin. Es gibt jetzt noch 2 Fragen, die ich jedem stelle. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Realistisch oder hoffend?
Hoffend.
Gesund? Gesund und gesund. Und geografisch sehe ich mich global reisend unterwegs, aber immer auch gerne nach Hamburg zurückkommt.
Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Boah, ich hoffe, dass Hamburg 2 Sachen wirklich ernst nimmt. Ich habe das Gefühl, aber das ist nicht nur ein Hamburger Thema, es ist ein deutsches Thema. Der Peer Steinbrück hat jetzt kürzlich in der Talkshow bei Mioska gesagt, wir haben in Deutschland ein Mentalitätsproblem. Wir sind sehr schnell sehr uns einrichtend im Bequemen. Und ich habe das Gefühl, wir sind als Wissenschaftsstandort nicht mehr da, wo wir hingehören. Wir sagen, dass viele Professoren, viele, die sich damit auskennen, sagen, es fehlt Innovation, es fehlen Start-ups, es fehlen junge Leute, die Risiken eingehen. Es ist alles ein bisschen bequem geworden. Ich kann auch dieses Hamburg-Gefühl, wir sind die schönste Stadt der Welt. Es ist eine sehr schöne Stadt, aber werdet nicht so bequem. Ja, es ist alles sehr muggelig. Ne? Also ich hoffe, dass Hamburg versteht, dass da ein Wettbewerb draußen ist. Und das andere neben dem Wissenschaftsbetrieb, ich finde, was ich als Film- und Fernsehmann sehr bedauere, Städte wie Köln, NRW und München haben eine richtig gute Medienpolitik. Und Hamburg hat wahnsinnig viele große Medienunternehmen gehen lassen. Hier ist Premiere gegründet, also Sky sind weg. Hier war MTV, ist weg. Hier ist Sat.1 gegründet, ist weg. Hier war Universal, die große Plattenfirma, ist weg. Hier war Axel Springer mit der Welt, ist weg. Ich befürchte, wir könnten es noch weiter fortsetzen. Und es ist immer so eine gewisse, ja, Teilnahmslosigkeit. Ja, so ist es halt. Hier sind sie weg. Wir haben ja den Hafen. Wenn Hamburg nicht begreift, dass die Film- und Fernsehwelt auch ein enormer Impulsgeber ist, würde es eine enorme Chance verpassen. Und hier hat mal Wim Wenders was probiert, Haag Bohm. Hier gab es ja immer wieder Leute, die wahnsinnig viel versucht haben. Oder ich denke jetzt auch mal an die Trebitsch, an den alten Julia Trebitsch, den Gründer von Studio Hamburg, Michael Lehmann von Studio Hamburg heute. Die versuchen ja alle wahnsinnig viel. Oder Heike Wiele-Timm, das ist für mich so ein ganz wichtiges Thema. Heike Wiele-Timm gehört zu den besten Produzentinnen in Deutschland. Aber wenn Sie mal die Hamburger Medienwelt fragen oder im Rathaus fragen, wer ist Heike Wiele-Timm, werden viele Leute sagen, ja, weiß ich gar nicht, nicht. Und wenn man dann sagt, die hat wirklich großartige Filme gemacht, ach, ist das wahr, ach, wie schön. Ja? Ich wünsche, dass diese Stadt eine Angriffslust bekommt in 5 Jahren oder in den nächsten 5 Jahren, wo man sagt, es geht nicht darum, unsere Position zu verteidigen, es geht darum, unsere Position im Wettbewerb der Städte und Zentren zu verbessern.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer, lieber Hubertus Meyer-Burkhardt, Sie haben nicht nur durch Verstand geglänzt, sondern durch tolle Anekdoten, wunderbare Ansichten und ich finde auch, Sie haben genau die richtigen Personen gelobt. Herzlichen Dank und Ahoi.
Lieber Lars Meyer, es war ein Vergnügen und eine Freude, bei Ihnen zu Gast zu sein.
Danke.
Gerne.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.